Moon has changed. Darling, sind wir von den Geschlechtern, den Nationen, den Vaterhäusern der ganzen Menschheit. Man nennt es auch die sogenannte Völkertafel. Und da dürfen wir heute Abend uns da ein wenig umsehen, was uns die Schrift hier zu sagen hat. Es ist bekannt, dass an dieser Stelle und durch die ganze Schrift hindurch die Gesamtheit der Menschen, der Völker, nach der Ordnung Gottes aus 70 Nationen besteht. Und diese 70 Nationen sind, was ihre Stammväter betrifft, mit Namen genannt in diesem 10. Kapitel. Überschrift: Und dies sind die Geschlechter, die Generationen der Söhne Noahs, Sem, Ham, Japhet. Wenn wir hier gleich einen Augenblick stillstehen und nur an die Zusammenhänge und Prägestempel denken, die mit diesen drei Namen sofort anklingen bei uns, soweit wir ein wenig in der Schrift zu Hause sind. Sem, Ham, Japhet sind drei Brüder von einem Vater, von einer Mutter und sind grundverschieden. Auch hier gilt bei der Fortpflanzung unter den Menschen das Wort, was von den Bäumen besonders auf dem Gebiet der Botanik sonst gilt, bei der Schöpfung Gottes, ein jedes nach seiner Art. Und es ist ein Zeichen von Degeneration, wenn sich Kinder von den gleichen Eltern, fast alle gleichen. Es ist ein Zeichen von Ursprünglichkeit und besonderer göttlicher Originalität, wenn Kinder in der gleichen Familie grundverschieden sind. Und Gott hat nicht im Sinn, eine Riesensumme von Menschen darzustellen, wo einer dem anderen fast zum Verwechseln gleich ist. Nicht etwa nur gleich sieht, sondern gleich ist. Sondern jeder Mensch ist ein nicht zu ersetzendes Original, der in seiner Weise ein ganz besonderes Stück Gottes selbst repräsentiert, darstellt. Diese drei Söhne wollen wir an diesem Abend etwas näher ansehen in ihren Einzelbeziehungen und in ihren großen Linien, die Gott in seinem Worte gezogen hat. Auffallend ist, dass die Überschrift lautet Sem, Ham, Japhet. Und sofort, Vers 2, kommt der Letzte zuerst, die Söhne Japhets. Die und die und die. Natürlich, wenn ich drei Einheiten vorwärts und rückwärts lese, dann bleibt der Zweite immer in der Mitte. So auch hier Ham, Japhet. Eigenartig, einmal ist Sem zuerst der Erste und Japhet der Letzte. In einer anderen Hinsicht ist Japhet der Erste, an erster Stelle gesetzt von Gott, besonders was die Nachkommen betrifft. Und Ham und umgekehrt, Japhet dann der Erste und Sem der Letzte. Da gilt auch hier schon, Erste werden Letzte und Letzte Erste sein. Ham ist immer in der Mitte. Dem schenkt Gott zwei links und rechts je einen zur Seite gestellt zu haben, um seiner besonderen, seines besonderen Gefährdetseins willen. Aus diesen drei Söhnen Noahs sind die 70 Nationen geworden. Noah, der einzige in seiner Generation übrig geblieben über die Sintflut. Seine drei Söhne, seine Frau und die Frauen dieser drei Söhne als Menschheit, Menschheitsüberrest, selb acht, wie wir lesen, sind übrig geblieben, sind durchgerettet worden. Und wir haben heute, wenn wir uns in der Völkerkunde, auch in der modernsten Völkerkunde oder Völkerkundewissenschaft umsehen, immer getreulich vor uns die Semiten, die Hamiten und Japhetiten. Ganz eigenartig. Es scheint, dass von diesem Sektor der Wissenschaft noch nie Sturm gelaufen worden ist gegen das Wort Gottes. Wie auf ähnlichem Gebiet, nämlich der Altertumsforschung, der Archäologie, dieses Gebiet der Wissenschaft dasjenige ist, das heute der Schrift nicht nur am meisten wieder Recht gibt, sondern direkt ein Zeuge geworden ist, in dem Sinne buchstäblich, was Jesus ausgesprochen hat, wenn diese die Zeugen für Gott und sein Wort sein sollten, lebendige Menschen, schweigen, dann werden die Steine schreien. Und so sind das, was in Steine gegraben wurde oder sogar in Lehm geschrieben wurde, heute schreiende Zeugnisse dafür, dass unser erstes Buch der Bibel, das erste Buch Mose, bis zum Jota, bis zum Buchstaben, als echt gewährleistet ist von Seiten der Archäologie, das ist die Altertumskunde. Und hier die Völkerkunde modernster Prägung basiert getreulich auf den drei Völkertypen, Semiten, Hamiten, Japhetiten. Da möchten wir diese drei dem Namen nach kurz näher ansehen. Sem, das ist der typische hebräische, das hebräische Wort für den deutschen Begriff Name. Sem. Es besteht nur aus zwei Buchstaben. SCH ist ein Buchstabe im Hebräischen und M. Sem. Name. Ham, ebenfalls nur zwei Buchstaben, unser CH und ein M, CH ist wieder ein Buchstabe, Ch, M, Chm, heißt Hitze oder Glut. Und Japhet, das sind jetzt drei Buchstaben, I, PH ist wieder ein Buchstabe und das T. Japhet heißt Schönheit, Weite, Ausbreitung oder Erweiterung. Weit mache es Gott dem Japhet. Wenn wir die drei in der Hinsicht, was die biblische, die göttliche Namengebung betrifft, bezeichnen möchten in ihrer Stellung zu Gott oder in sich selbst, vor Gott, und die uns fragen, zum Beispiel, oder wir können sagen, diese drei sind in ihrer Grundeinstellung so, dass wir sagen könnten, jeder von ihnen sucht, Sem ist der typische Gottsucher, sucht Gott. Ham, Ham, sucht Erregung. Und Japhet sucht, bitte, das Weite. Weit macht es Gott dem Japhet. heißt, der Sinn ist zentral gerichtet. Der bleibt in den Hütten. Die Zelte sind's. Das Zelt, die Hütte Gottes unter den Menschen, die Stiftshütte, zentral orientiert. Das Volk Israel, ringsum gelagert, Mittelpunkt Gott, Gegenwart Gottes. Typischer Hamm-Glut, das ist die Erregung, sei es menschlich-fleischlicher Art oder in seelischer oder sogar dem Reste von Geist nach. Erregung. Zorn und alle die Dinge. Japhet, der strebt ins Weite, die Ausbreitung, die Schönheit. Und der Sohn Japhets, der biblisch und weltgeschichtlich bis unsere Tage die große Rolle in der Hinsicht übernommen hat, ist Javan. Den finden wir unter den Söhnen Japhets. Vers 4. Und die Söhne Javans, oder schon Vers 2, natürlich. Die Söhne Japhets und Gomer, Stammvater der Germanen, Magog, Madai und Javan und Tubal, Mesech und Tiras. Also Javan ist der hebräische Name, genau, deutsch übernommen, wie es im Hebräischen dasteht, und heißt Griechenland. Bitte, Schönheit, Weite des Denkens, des Herzens, der Ausbreitung der Schönheit. Das ist die menschliche Vergötterung oder die Vergötterung des Menschen, der nun nicht genug sich ausbreiten, ja, das Weite suchen will oder gar muss vorläufig. Die Erde ist ihm viel zu klein geworden, also sucht man im Weltall sich eine große Erweiterung zu leisten. Auch in diesen Uranfängen des Wortes Gottes sind die Dinge, die uns heute in Erstaunen oder Schrecken versetzen könnten, alle schon vorhanden. Diese drei Typen, alle drei sind ohne Zweifel Söhne Noahs. Und Noah heißt auf Deutsch Trost, und zwar aus der Ruhe Gottes herausgeborener Trost. Einer der sieben, wie darf man denn sagen, Versorgungsminister in der Gemeinde von Jerusalem, war ein Sohn des Trostes. Hieß dem Namen nach ein Sohn des Trostes. Diese drei verschiedensten Menschentypen sind alle Söhne des Trostes. Heißt das etwas? Bedeutet das etwas? Von Gott und vom Worte Gottes lesen wir, wer ich im Anfang das Ende verkünde. Und wie heißt die letzte und endliche am Ende der Wege Gottes sich auswirkende Funktion des Heiligen Geistes? Wie heißt diese? Zu trösten alle Trauernden. Das ist die letzte Funktion. Nachdem, das ist die siebte, nachdem die sechste Funktion heißt, auszurufen den Tag der Rache unseres Gottes. Sechs. Wir leben heute am Ende des sechsten Jahrtausends, das heißt des sechsten Tages Gottes. 1000 Jahre wie ein Tag vor Gott. Auszurufen den Tag der Rache unseres Gottes. Das ist aber nicht das Letzte. Das Letzte ist immer das Siebte. Um zu trösten alle Trauernden. Und Kopfschmuck zu geben anstatt Asche. Wo ist dann Asche zu finden, bitte? Da ist aber tief unten, aber ich möchte die, die Geburtsweise der Asche.
Ja.
Asche ist immer dort zu finden, wo ein Feuer gewütet hat, wo Gericht Gottes durchgeführt wurde. Und dann lässt Gott das kostbare Gold, das es in der Schrift gibt, heißt wie, woher kommt das? Von Ophir. Gold von Ophir. Und Ophir heißt Asche. Unser Gott kann es sich leisten, aus Asche, aus Aschenland, aus durch Gericht, Feuergerichte vernichtete Dinge oder Dinge, die etwas waren. Asche kommt von für Gott Gold heraus. Also, ein Kopfschmuck statt Asche und dann eine Herrlichkeit anstatt eines verglimmenden Geistes. Ihr denkt an den glimmenden Docht. Und was steht von dem geschrieben? Ist Gott etwa um glimmende Dochte bemüht, würde Paulus schreiben? Nein. Sondern unser Menschengeist ist gegenüber dem, was er sein könnte, wenn Adam nicht gefallen wäre, nur noch ein glimmender Docht, der jeden Augenblick auslöschen würde, wenn Gott in seiner Gnade ihn nicht gerade noch unterhalten würde. Der Geist des Menschen hat keinen Kontakt mehr mit dem Geist Gottes. Er ist abgeschnitten. Nur noch Gott, jeden Augenblick kann er auslöschen. Das ist der Geist des Menschen. Kann also den Menschen nicht mehr gottgemäß führen oder überhaupt führen. Deshalb musste die Seele die Führung übernehmen und deshalb ist alles, was der gegenwärtige Mensch, auch wenn er Gutes tut, ist es von der Seele beherrscht und geleitet. Und das ist nun einmal der Seele unmöglich, den Menschen gottgemäß zu leiten, zu führen. Das wäre dem Geist allein möglich. Deshalb ist alles, was der Mensch aus dem besten Willen und Versuchen und Bemühungen unternimmt, alles nur seelisch. Wir haben ja gelernt, dass vor Gott die Seele etwas Wunderbares ist. Ich will euch Ruhe geben. Entschuldigt. Für eure Seelen. Und das Lösegeld des Blutes Christus ist identisch mit seiner Seele. Er hat seine Seele ausgeschüttet in den Tod. Er hat seine Seele als Lösegeld gegeben. Deshalb heißt es zuletzt, zu trösten alle Trauernde. Diese drei Stammväter aller Nationen sind Söhne des Trostes, wie er aus der Ruhe und dem Frieden Gottes hervorkommt. Und darin schon liegt die Garantie, dass was Gott da angefangen hat, zu einem Ende bringen wird, das diesen Anfang an Herrlichkeit weit übertreffen wird. Und dass das, was einmal dunkel war, in ein Licht verwandelt sein wird, das auch von Gott nicht mehr übertroffen werden kann. Darf ich hier nur im Blick auf Ham sagen, das, was bei Ham, weil schon zu dem gefallenen Menschengeschlecht gehörend, eben dem Fleische nach und der Gesinnung des Fleisches nach, Glut bedeutete und war, das wird einmal bei Ham genau Glut bleiben. Aber heilige Glut, wie wir sie finden, ausgerechnet im Lied der Lieder, wo wir lesen, was ist brennend, glühend, eine heiße Glut, die Liebe Gottes? Ist Ham ein großer Sünder? Sind die Söhne und die Nachkommen Hams große Sünder-Nationen gewesen? Ohne Zweifel, ja. Wir denken an die Leute von Ninive. Wir denken an die Leute von Sodom. Und was sagt der Herr Jesus? Wenn solches, was Gott durch Jesum in Israel gewirkt hat, in Ninive geschehen wäre, die hätten in Sack und Asche Buße getan und wären gerettet worden. Deshalb wird es ihnen erträglicher gehen als dem Volk Israel. Im Gericht. Nun, ja, Blut, ich möchte das doch genau lesen, das ist in dem Zusammenhang, Stichwort Ham, so gewaltig, was der Geist Gottes uns von der Liebe Gottes sagt. In Vers 6, Kapitel 8. Bitte, denn die Liebe ist gewaltsam wie der Tod, hart wie der Scheol, ihr Eifer. Ihre Gluten sind Feuergluten, eine Flamme Jehovas, eine Flamme Jahres. Aha. Ist das Stichwort Glut an und für sich verwerflich? Was schreibt Petrus? Was schreibt Paulus? Wie sollten wir sein in der Liebe? Bitte? Inbrünstig, da liegt das Wort Brunst tatsächlich drin, Feuersbrunst. Inbrünstig, bringt brünstig, glühend. Genau das Gleiche, bei Ham ausgeprägt, bei anderen ganz deutlich ausgeprägt, bei anderen weniger. In glühendem Zorn tut dann einer etwas, wenn er nicht in der Glut der Liebe Gottes steht. Genau das Gleiche. Nur einmal negativ und das andere Mal positiv. Jafet, der sucht das Schöne und das Weite, weit macht es Gott, den Jafet. Also die Weite ist das etwas Verwerfliches, wenn einer das Weite sucht, das an für sich etwas Verwerfliches. Wie steht es mit einem weiten oder engen Herzen in der Beurteilung Gottes? Paulus muss den Korinthern schreiben. Oh, dass auch ihr weit würdet, denn ihr seid nicht, wie ihr meint, vereint in meinem Herzen, also von mir aus gesehen, sondern ihr seid vereint in eurem eigenen Innern. Oh, dass auch ihr weit würdet, schreibt er. Das ist der neutestamentliche weise Baumeister, der Apostel Paulus. Und der alttestamentliche weise Baumeister heißt Salomo. Und von Salomo lesen wir, und Gott gab Salomo Weisheit, und zweitens, und eine Weite des Herzens, wie der Sand, der am Ufer der Meere ist. Weite des Herzens. Und an dem Punkt fällt es bei uns Gläubigen weit. Wie der Sand, der am Ufer der Meere ist. Was heißt das? Der Sand am Ufer der Meere ist die gleichzeitige Grenze jedes Ufer zwischen Meer und Sand. Umfließt also sämtliche Meere als auch sämtliche Erdteile nicht. Und was bedeutet die Erde? Ganz Israel. Und was bedeuten die Meere? Alle Nationen. Also eine Weite des Herzens, jetzt sind wir schon da, die 70 Nationen, kann Gott von den 70 Nationen eine vermissen? Warum hat er gerade 70 bestimmt und auserwählt? Warum hat er gerade 70 Älteste in Israel bestimmt? Warum hat der Herr Jesus nicht den 12 Aposteln für die 12 Stämme Israels zu Richten eines anderen Tages noch 70 andere Apostel ausgewählt? Für die 70 Nationen. Schlag, du wolltest etwas sagen.
Ich meine, nur darf ich sagen, dass dann der Jahrhund nicht in der Zelt, im Zelt selbst verharrt, sondern dass er sich verliert in der Weite, so wird er eben dadurch verleitet, seine Hoffnung auf, sagen wir mal, auf seine Weisheit. Und durch die griechische Kultur zu setzen. Also, es ist nur dann sage, für die auch diese Preise, weil er ihn bezahlt, der Zensur. Also die von Zensur, wirklich auch Löns, die Richter der Nationen, wenn die hochtragen die Sachen planen, wer genauso verführt und gefängt, der führt von Christus weg.
Jawohl. Ja. Diese Weite, nicht in dem Ausdruck, er sucht das Weite, das ist typisch für das ja, wieder göttliche Weite. Aber das göttliche Weite übertrifft ja dieses menschliche Weite bei Weitem. Nicht? Wir können, es ist ja schön ausgedrückt in einem Wort in jenem Lied, wo es dann heißt, sie suchen viele Künste, typisch Javan, Jafet, Grieche, der Grieche. Sie suchen viele Künste und kommen weiter, aber von dem Ziel weg. Nicht? Sie kommen wohl weiter, nicht? Hat es die moderne Wissenschaft griechischen Ursprungs nicht sehr weit gebracht, aber wirklich sehr weit weg, nicht? Vom Ziel und von Gott gebracht. Bald sind sie auf dem Mond. Gestern bekam ich einen Zeitungsausschnitt von einem Bruder. Das ist nur für die, die damals bei den Zeugnissen über die Sterne dabei waren. Was der Mond bedeutet, wissen wir. Und nun sind sie ja bald so weit, dass sie auf dem Mond landen. Nicht den Mond als ersten Stützpunkt besitzen. Um dann weiter ins Weltall vorzustoßen. Nach der Schrift ist nun der Mond das Zeichen für den Beherrscher der Finsternis. Und das stand kürzlich tatsächlich als Schlagzeile, ich glaube es war in der Tat, das Wort entschuldigt, wenn dieses Wort jetzt in einer Bibelstunde überhaupt erwähnt wird. Entschuldigt bitte. Was zum Teufel wollen die auf dem Mond? Ihr merkt, warum ich das wage, überhaupt zu sagen, nicht? Die wissen nicht, was sie sagen und schreiben. Aber wir, die wir Einsicht haben, wissen, dass Gott es nun in seiner Weisheit so gesetzt hat, wenn die Weisen dieser Welt meinen, wie weit sie in ihrer Weisheit gebracht haben, in der Richtung, nämlich in die Himmel und durch alle Himmel hindurch zu fahren, nicht das möchten sie letzten Endes, was Gott nur seinem Sohne Christus und denen zugebilligt hat, die sich an Christus wenden. Christus fuhr durch alle Himmel hindurch. Und uns hat Gott durch den Glauben, durch den Heiligen Geist schon wohin versetzt? Durch alle Himmel hindurch, nein, über alle Himmel, wo Christus sitzt. Also, unsere Raumfahrt ist schon geschehen, nicht wahr? Das müssen wir uns einmal klar sein und sagen lassen. Es handelt sich nur noch darum, dass wir diese alte Puppenhülle der ehemaligen Kohlraupe noch sprengen und dann ist der fertige Schmetterling der Herrlichkeit da, nicht wahr? Dann geschieht das, was in unserem Innern schon vorhanden ist. Bitte schön.
Vor einigen Wochen stand auch ein Abschnitt in der Zeitung, geschieht der rote Mond. Sie stellt sich, dass sogar die Nationen heute den Mond schon rot sehen. Weil die Russen ja die Amerikaner auf dem Mond sein dürfen. Und wo geht theoretisch, ja, steht da, Deutscher geschrieben, der Mond wird rot, wie gut, jeder große, und so sagen da den Herrn andere. Also irgendwie hat es doch auch etwas damit zu tun, dass wir jetzt auf dem Mond wollen. Natürlich, in welchem Grund doch zum militärischen Himmel wieder.
Gut. Und eben. Grundsätzlich heißt das so, wenn Gott ihm schon solches, ja, Gott hat es ihm schon zuvor ausbewilligt, dass das, was sie ersinnen, ihm zur Ausführung gegeben sein wird, ermöglicht. Also wir wissen, dass das, was einem Menschen möglich ist, zu ersinnen, gedanklich zu erfassen, als Ziel vor sich hinzusetzen, Gut, gut. Und eben, grundsätzlich heißt das so, Gott hat es ihnen schon so vorausbewilligt, dass das, was sie erringen, ihnen zur Ausführung gegeben sein wird, ermöglicht. Also wir wissen, dass das, was einem Menschen möglich ist zu erringen, gedanklich zu erfassen, als Ziel vor sich hinzusetzen, dass das in unseren Jahrzehnten noch geschehen wird. Dann wissen wir, wenn der Mensch nicht mehr weiter weiß, ist der Augenblick gekommen, wo der Satan auf die Erde geworfen wird mit seinen Engeln, die wissen dann weiter, wie es weitergeht, wie die Gesetze da oben sind. Bitte schön.
Also ich meinerseits würde mir nicht mehr trauen zu sagen, dass die Menschen überhaupt auf dem Mond landen werden. Da zum Beispiel Professor Pinker hat schon da ganz energisch geschrieben und behauptet, es sei nach seiner Überzeugung, so wie er den Raum erforscht habe, ganz ausgeschlossen, dass Menschen leben, die vom Mond zurückkehren. Also das ist die Meinung von Professor Pinker. Und Braun ist auch der Meinung, dass Menschen nicht leben, die vom Mond zurückkommen. Denn die Flamme des Kreises, des Schwertes, die wird Wahrheiten Menschen abhalten, in die himmlischen Gestirne einzubringen. Sie können schon Sonden hinausschicken, das sind nur mechanische Apparaturen. Aber ob der Mensch lebend aus dem Mond kommt, wird sich also bezweifeln. Vor allem, ob er lebendig wieder zurückkommt.
Ja, jetzt denk nur dran, was wir als junge Leute bezweifelt haben, ist heute mehr als möglich. Was unsere Großeltern bezweifelt haben, haben wir schon fertig gebracht. Und wenn wir, ich möchte diesen Punkt so darstellen, bezeugen, natürlich, ich kann nicht anders sehen, als ich sehen kann, dass der Mensch in der Hinsicht schon ein unglaubliches Stück weit kommen wird. Und was ihm nicht mehr möglich ist, wird dann der Fall sein, wenn der Satan mit seinen Engeln auf der Erde ist, weil wenn der Antichrist sein Reich aufgerichtet hat. Denn dann lesen wir, er wird bis zu den Sternen vorstoßen und Heilige aus Heerscharen von Engeln wird er von dort oben Sterne, von Sternen und von Engeln wird er auch sogar auf die Erde herniederzwingen. Also nicht nur wird er in Menschengestalt mit vielen Heeren wiederkommen auf die Erde, sondern er wird noch zum Nachweis, dass er die Himmel beherrscht, als Gott, Gefangenen herunterbringen auf die Erde. So weit kommt es. Und das, was ich zuerst gesagt habe, steht ausgerechnet schon in der ersten Hauptstadt der Menschheit, Babel, von Nimrod gegründet, wo sie dann den Turm bauten, dort steht, dass Gott nun wird ihnen nicht verwehrt werden, auszuführen, was sie ersinnen, auszuführen. Da damals der Zeitpunkt nicht gekommen war, ist Gott dazwischen gefahren. Ne? Und was der Begriff vom kreisenden Schwert betrifft, bezieht sich nur auf das Paradies, auf die Gegenwart Gottes, auf den Thron Gottes, auf das Allerheiligste Gottes. Also da kommt natürlich nie einer heran, nur auch annähernd. Ne? Aber da wir lesen, die Himmel sind nicht rein in seinen Augen, das gehört alles noch zu dem, was dem übergeben ist, soweit es mit Sternen der übersäte Himmel sind. Denn erst über den Sternen sind die Himmel der Himmel und erst dort in höchster Höhe ist dann irgendwo der Thron Gottes. Und der Thron Gottes ist nicht das Haus Gottes, sondern ein König, ein Herrscher hat noch nie auf seinem Thron gewohnt, nicht wahr? Sondern der Thron ist immer nur ein Zentralpunkt der Regierung und der Audienz. Wohnen tut er in seinem Palast, in seinem Privatpalast. Und so auch Gott, bitte, Jakob.
In der Raum der Zeit kommt bei Ihnen am Ende der zwei Kapitel in Jeremia zu leben. Jeremia leidet nicht und fühlt nicht. Was auf einmal heißt, der verwendet Himmel oben gemessen werden können. Und wenn er an manche Land überkommen, dann wird er also in jeder Sprache sein, für den Himmel. So sei es noch einmal so wie ich sage. wird den Bund mit David sich erinnern, mit Israel sich erinnern. Also ich sehe nicht, an denen Bestandteil vom Politiker hin, was am Volk Israel bewusst war, nämlich die graue, hauptsächlich die Drangsal, die es je durchgemacht hat. Und zwar der Israel, er hat eine der große Machtmasse oder der Menschheit ist auch unbewusst. Die Menschen nicht verraten, dass ein Platz dahinter ist, mit der Macht der Menschen. Israel muss recht und laut Mut haben. Und mit dem hat sich der Gott verpflichtet, verbunden und ist da der Recht. Dann hat der Gott eine rechtliche Rechnung mit der neuen Ursache. Also auch um das. Und dann ist alles andere, ist dann auch illusorisch. Aber das Bauch hier sieht, und wenn man in der Schrift ist, wie hart am Israel, also hart am Untergang, wirklich am Untergang verbiegführt ist, am Volk. So neu wie noch nie. Und es hat auch dauerhaft zurückgemacht. Nur die 30er Jahre lang, bis die Menschen von der 40er Jahre, was alles da über den Nachverstand kann man nicht. Aber das ist alles das ist alles, was in Zukunft noch geht. Und der Gipfel ist ja da. Die letzte Führung, von der wir gestatten werden, von der wir das ausstatten, ist von
einer Seite. Nein, ich war Jakob, wie bist jetzt du auf den Gedanken gekommen? Vor welchem Ausgangswort?
Ja, wenn wir eigentlich und Friedrich,
ja.
Das war schon die Nächsten, ne?
Ja.
Ich habe die Wunsch
ablösen. Ja, aber in diesem Zusammenhang.
Ich habe in diesem Zusammenhang.
Bitte? Ja. Ja, aber einfach viel, du bist von dem ausgegangen, nicht? Wenn die Himmel gemessen werden können.
Ja, ich bin von dem ausgegangen.
Ja, jetzt verstand ich dich nicht, was du mit dem Bürgerwurst schrieb, mit der großen Drangsal Israels.
Ja, haben wir da auch auf dem Machtwerk, nicht? Ich sehe das einfach hin, wie es ist. Die Herren sind dann da oben Machtwerk. Haben Sie die Augen verschießen?
Ach so, aha.
Also, ja, da ist Ihnen nämlich ein großes Stück mit und wollte ich beitragen.
Mhm.
Das ist Ihnen gewährt.
Und in dem Maß ist es Ihnen daher schwer. Ja, gut.
Aber nur um zeigen, wie recht Sie im Glauben, wenn ich rede, die werden an der Scheibe noch nicht
kommen. Danke. Dann müssen wir unter diesen dreien denjenigen herausgreifen, den Stammvater der Hanten. Und beachten, wenn Jesus sagt, dass das Ende dieses Zeitalters verbunden mit der großen Drangsal und seiner Wiederkunft anschließend sein wird, wie es war in den Tagen Noahs. Müssen wir einmal dieses Wort in dem Zusammenhang beachten? In den Tagen Noahs spielten nur drei Menschentypen eine Rolle. Bei der Sintflut, die gegenwärtige Menschheit gegründet haben oder gezeugt haben. Sem, Ham und Japhet. Und wie ist es heute? Wie steht es mit dem Geist Griechenlands, Javans, eben Wissenschaft, Schönheit, das Weite ohne Gott. Das hat seine Übermaßen, nicht nur seine Vollmaßen, sondern schon übermenschlich und über die Maße erreicht. Und Sen hat sich ja auch wieder gemeldet. Zentralsen. Jakob heißt er, nicht? Und Ham meldet sich der auch. Ja, der Schwarze, der Blut, Erdbein, der Erdbein mit von Sonnenblut. Also wird es sein, den Tag des Menschensohnes. Da werden die Völker Sems, Hams, Japhets, jeder in seiner ausgebreiteten Weise dastehen. Und dann kommen die Riesenspannungen und Endkämpfe. Auseinandersetzungen. Und zwar genauso, wie sich damals im Einzelnen privat persönlich ausgetragen hat, so wird es sein. Also, wie es damals war, wird es sein. Deshalb könnten wir da so viel lernen für das, was in den nächsten Jahrzehnten sich ereignen wird. Ich möchte aber nur jetzt noch zum Schluss das eine Wunderbare der Weise Gottes und des Heiligen Geistes herausgreifen in dem Zusammenhang. Wir sagen, Ham heißt Hitze oder Glut. Und beachten, dass Ham auch ein Sohn Noahs ist und bleibt. Und dass Gott durch Noah eigentümlicherweise nicht das Schwergewicht des Fluches auf den Ham legte, sondern auf den einen Sohn Hams, den Kanaan. Warum? Auf das wollen wir jetzt. Doch, da müssen wir jetzt schnell drauf eingehen. Kanaan. Ham und Kanaan beschäftigt uns jetzt noch einige Minuten in einigen Gedanken. Um das richtig tun zu können, ist es nötig, dass wir dort diesen Fluch Noahs über den Sohn Hams lesen. Das Kapitel vorher, 1. Mose 9, Ham war übrigens, obwohl er dann später immer in der Mitte ist, nicht der mittlere Sohn, sondern der jüngste, der 24. Und Noah erwachte von seinem Weine und erfuhr, was sein jüngster Sohn, Ham, ihm getan hatte. Und er sprach, nicht verflucht sei Ham, sondern Kanaan. Warum? Ham hatte sich an der Bloße der Zeugungsorgane des Vaters geweidet oder wieder göttlich benommen. Und deshalb legt Gott, womit einer sündigt, damit wird er bestraft, den Fluch nicht auf Ham selbst, sondern auf einen seiner Nachkommen, merken wir. Womit einer sündigt, doch wird er gestraft. Und jetzt, verflucht sei Kanaan. Ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern. Und er sprach, gepriesen sei Jehova, der Gott Sems, und Kanaan sei sein Sklave oder Knecht. Aber zum Glück heißt es nicht, gepriesen sei Sem, der Gott ehrt. Sondern wer ist gepriesen? Der Gott Sems. Denn Gott weiß, die Sünde Sems ist noch mal so groß wie die Sünde Hams. Seht ihr das? Ist nicht Israel, ist nicht Juda aus Sem? Ist nicht die Sünde Jerusalems und Israels, Judas, doppelt so groß wie die Sünde Samarias oder wie die Sünde Sodoms, also Hams? Ja. Gepriesen sei Jehova, der Gott Sems. Und Kanaan sei sein Sklave, sein Knecht. Weit mache es Gott dem Japhet und er wohne in dem Zelten Sems. Das heißt, die Weite, die dem Japhet bieten, also einem westlichen Menschen, einem Griechengeistmenschen, von Gott geschenkt ist, kann er nur göttlich betätigen, wenn er in den Sitten Sems bleibt. Das heißt er, wenn er sich unter dem Namen stellt, der Gott Sems ist, dann besitzt er eine göttliche Weite. Und die ist unendlich. Die ist unendlich. Weit macht es Gott dem Japhet und er wohnt in dem Zelten Sems. Das ist Konzentration und Expansion. Mittelpunkt suchend und das Weite suchend. Und Kanaan sei sein Knecht. Klar. Ganz grundsätzlich gesagt, ist Ägypten ist das Hauptstammes nach der Schrift. Merken wir uns, Ägypten. Und hinter Ägypten ist ganz Afrika. Stimmte das bis jetzt, dass Ham sowohl Knecht Japhets als Sems war? Nur zu unheimlich stimmt das. Also auch hier, die Schrift erfüllt sich. Nun aber, was können wir hierzu sagen? Nun haben wir es Gott sei Lob und Dank, mit einem Gott zu tun, der es nicht nur vermag, sondern nach dessen Sinn und Geist es ist, Fluch in Segen zu verwandeln. Und zwar genauso, je unheimlicher, je hoffnungsloser ein Fluch, besonders wenn er dann noch mit einem Schwur versehen ist, lautet, umso größere Ehre macht sich unser wunderbarer Gott daraus, einen umso wunderbareren Segen daraus zu machen, der den Fluch in Segen verwandelt. Ja, und muss Gott dem Herrn viel vergeben? Er muss nicht, aber er will. Nicht? Er muss nur deshalb, weil da viel zu vergeben ist. Nicht? Und dann kann wer am meisten lieben?
Der
viel vergeben. Jawohl, na gut.
Kann auch nicht verhören. Aber wo steht der Priester an, wo es vor dem ist? Und Priester M, wo steht er an? Nicht in Kalaanien.
Jawohl. Ja, wenn der Mensch ist, wenn der Priester ist?
Nein,
und ich meine der Herr Jesus? Wenn er das Recht so ist?
Ja,
ja. Immer. Was tat Gott? Das dem Gesetz Unmögliche aus solcher Hoffnungslosigkeit noch etwas hoffen zu können, tat Gott in Christo Jesu, indem er ihn für die Sünde sandte und durch die Sünde, dass er ihn zur Sünde machte und durch seinen Tod den Tod gemacht nahm und die Sünde der Welt hinweg trug. Hinweg schuf. Nun, jetzt nehmen wir es ganz genau. Warum hat Gott, bitte,
Bruder? Weil Gott bloß mit Zettel von der Haut Israel lebt, zweifach geschaffen, nachher zweifach getröstet.
Jawohl, aber. Israel hat Gott gesündigt, wie die größten Sünder unter Jafet und Ham. Deshalb wird es doppelt geschlagen. Aber dann auch doppelt getröstet. Gott ist vollkommen gerecht. Alle drei Söhne waren nicht nur Söhne Noahs, sondern wurden mit Noah durch die Arche gerettet, der ich im Anfang das Ende verkünde. Und so wie wir lesen im Kleinen, die Bundeslade ist eine kleine Arche, und wie der Sündendeckel auf der Bundeslade bedeutet, nach Römer 3, 25, die Erlösung in Christo Jesu. Und wenn schon die Bundeslade die Erlösung in Christo Jesu darstellt, in unausspürbarer Weise, Herrlichkeit, Art und Weise, wie viel mehr wird die Arche Noahs die Erlösung in Christo darstellen? Denn wie viele Personen und Menschen wurden gerettet? Ach, das ist ja schon die Garantie, dass Gott da einmal alles, was mit Mensch und mit dem, was Gott den Menschen untertan gemacht hat, gerettet werden wird. So dürfen wir anfangen, die Schrift zu lesen. Wollen wir aber hier uns konzentrieren auf diese drei sind die Wurzel aller Nationen. Ham ist der Vater Kanaans, heißt Erniedrigung. Ägypten ist das Haupt Hams. Die Philister sind Kanaaniter. Sieben kanaanitische Völker mussten vertilgt werden durch Israel. Gott machte nach der Sintflut mit Noah einen Bund, ohne Noah zu fragen, ob er einverstanden sei mit dem Bund. Zum Glück, Noah wäre auch einverstanden gewesen. Aber Gott wollte das ganz allein garantieren. Und Gott machte einen Bund mit Noah, nicht nur diese Wasserkatastrophe, dieses Gericht nie mehr über die Menschheit hereinbrechen zu lassen, sondern das ist der Regenbogen damals, das Zeichen des Bundes, den ich gemacht habe mit allen Fleisch. Also nicht nur mit Sem, Ham und Japhet, sondern mit Fisch und Vogel, mit allem, was überhaupt Kreatur Gottes heißt. Gott hat einfach einen Friedensbund geschlossen von sich aus, so wie Gott niemand gefragt hat, ob er geschaffen werden wolle oder ob er unter die Vergänglichkeit gestellt worden werden dürfe. Hat Gott kein Geschöpf gefragt. Und da ist Gott wieder ungerecht, so wie er niemand gefragt hat, ob er geschaffen werden soll oder ob er der Vergänglichkeit unterstellt worden werden soll, bevor er geschaffen wurde, hat Gott das schon getan. So hat Gott auch letzten Endes niemand zu fragen, ob er alle einmal in seiner Herrlichkeit vollenden will. Das ist die Rechtfertigung, die, auf die Gott sich freut. Und um des Zieles willen hat Gott sich herabgelassen, sich und seine ganze Schöpfung diesen schweren Weg der Gerichte und der Sünde und des Todes aufzuladen, um eine Herrlichkeit zu erreichen, die nicht mehr zu übertreffen ist, aber jetzt ein Knecht der Knechte seiner Brüder. Das ist das Konzentrat dieses Fluches, und dieser Fluch muss von Gott in Segen uns verwandelt werden, ohne dass an diesem Fluchwort auch nur ein Buchstabe geändert wird. Der Fluch muss bleiben, den kann Gott selbst nicht auflösen. Aufheben. Was geschah? Ein Knecht der Knechte sei auf seinen Brüdern. Nun sagte Gott seinem Sohn, wir haben gelesen, dass dem Gesetz und den Gesetzen dieser Schöpfung unmögliche tat Gott. Was wurde der Sohn Gottes, als er Menschengestalt annahm? Und nahm Knechtgestalt an. Aha. In welchem Land? Bitte? Zentrum? Kanaan, nicht? Wir sprechen von der Sprache Kanaans und meinen dann ganz fromm, dass da jetzt von Haus aus die Sprache des Paradieses gewesen ist. Dabei ist das die Sprache der dreimal oder viermal oder fünfmal oder siebenmal Versuchten. Kanaan, nicht? Welches Land hat Gott als sein Erbteil beansprucht? Nicht das der Griechen und nicht das der Semiten im Osten, sondern das Land Kanaan. Welches Land hat er seinem Volk, dem Gottesvolk alten Bundes, als Erbteil bestimmt? Das Land Kanaan. Und wir sind in unseren frommen christlichen Liedern vom Kanaan geworden, nicht wahr? Wenn wir einziehen in Kanaan, nicht wahr? Da könnte Gott uns einmal dein Wort nehmen, so ist es. Sagen, du bist mir ein schöner Kanaaniter. Wir werden dann zeigen, was das heißt, wenn wir besonders dann noch hochmütig daherkommen als Kanaaniter Gottes, nicht wahr? Nun, er wurde, es heißt sogar, Knechtgestalt, Sklavengestalt an dieser Philipperstelle an. Nun, er ist der erste Geborene unter vielen Wundern. Da haben wir gelesen, er sei ein Knecht der Knechte seiner Wunder. Hat Christus Brüder, also wenn er der Erstgeborene ist, dann hat er noch etliche Brüder. Hat er noch etliche Brüder? Nein, Gott wollte, dass er viele Söhne und Christus viele Brüder habe. Und nun hat Gott für die Masse der Brüder Christi was bestimmt? Dass die in die göttliche Natur und zur göttlichen Vollendung kommen können. Da hat Gott Knechte berufen, Paulus, Knecht oder Sklave sogar genommen, Jesu Christi, zu welchem Dienst? An euch, den Söhnen Gottes, oder den meinen Brüdern im Herrn. Die Apostel sind Knechte der Brüder Christi. Sie dienen den Brüdern Christi, ist der Maske der Brüder Christi. Und was tat er, Christus? Hat er nicht seinen ersten Dienern die Füße gewaschen? Doch. Also wollte er wach sein bei der Gelegenheit, hat er es auch ausgesprochen. Er hat ihnen zwei, drei, viermal gesagt, wer unter euch der Erste sein will, der werde aller Knecht nicht. Aha. Jetzt lesen wir einmal den Fluch über Kanaan noch einmal. Ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern. Na bitte. Wer ist jetzt der Erste? Nicht? Ein Knecht ist in den Augen Gottes der Erste. Größer als die, die vom Knecht bedient werden. Und der Knechte ist unter den Knechten noch größer, der Allergrößte. Und diese Stellung hat nun der Herr Jesus tatsächlich bezogen, wie wir lesen, er wurde für uns Japhetiten, Semiten und Hamiten erst recht zu was? Zum Knechte geworden. Die Apostel sind die Diener der Gemeinde, nicht? Die Knechte der Brüder. Und er hat den Aposteln, den Knechten gedient. Den Knechten der Brüder. Und so hat er sich zum Knecht der Knechte seiner Brüder gemacht. Und hat damit den Wortlaut dieses unheimlichen Fluches an und für sich gegenüber Ham in die Mitte herrlichster göttlicher Größe gestellt und dazu gemacht. Ham wird einmal lieben, wie weder ein Semit noch ein Japhetit lieben kann. Das ist in seinem Namen die Glut festgelegt von Anfang an. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Soweit, dass wir getröstet sein dürfen, wenn uns weiterhin scheinbar harte Worte in der Bibel begegnen sollten, lassen wir uns sofort vom Heiligen Geist trösten, der Segen und die Herrlichkeit der Weisheit und der Liebe und Barmherzigkeit und der Güte unseres Gottes ist an der dunklen Stelle umso wunderbar im Verborgenen da. Soweit, wir danken.